Anwalt Auskunft.
Podcast.
Frau Kindermann, Digitalisierung ist das große Thema, auch unter anderem des Anwaltstages. Bei all dem, was Sie schon genannt haben, lohnt es sich überhaupt noch Anwalt zu werden oder wird zukünftig KI die Urteile fällen?
Es lohnt sich in jedem Fall, Anwalt zu werden, weil die Digitalisierung uns die Chance gibt, uns auf die originäre anwaltliche Tätigkeit zu beschränken. Alles, was standardisiert werden kann in den Arbeitsprozessen, das können wir ja durch die KI viel einfacher erledigen lassen. Und damit haben wir dann die Zeit für die kreativen Überlegungen im Einzelfall.
Was wäre da so ein Beispiel?
Der Beispielsfall wäre, dass ich nicht mehr in einer Streitverkündung in den Bausachen dann 800 Seiten kopieren muss und zum Gericht mit der Sackkarre bringe, sondern dass ich die Dateien anhängen kann und alles in einer Viertelstunde erledigt habe.
Nun haben nicht so viele Menschen Bauentscheidungen. Gibt es noch mehr Beispiele, Familienrecht denkbar?
Im Familienrecht sind wir viel schneller im Austausch der Informationen. Das heißt, wir bekommen die, zum Beispiel im Scheidungsverfahren die Unterlagen der Versorgungsträger. Und diese haben wir dann viel schneller vorliegen. Wir können die Erläuterungen dazu machen und wir kommen in eine viel bessere Kommunikation mit dem Mandanten und können dann auch Informationen wesentlich schneller herübergeben und müssen nicht auch noch Berge von Versorgungsausgleichsentscheidungen mit kopieren, sondern wir geben sie rüber. Aber die Zusammenfassung, die wir schreiben, was bedeutet es für diesen Mandanten? Welche Versorgungen sind da und was wäre der Vorschlag für eine vernünftige Regelung? Auf den kann ich mich konzentrieren.
Wenn ich beispielsweise einen Unterhaltsrechner im Internet nutze, habe ich das Gefühl, ich bin ganz gut bedient. Sie werden mir widersprechen.
Der Unterhaltsrechner setzt erstmal voraus, dass ich die passende Entscheidung treffe, weil wir haben viele Oberlandesgerichte und die meisten Oberlandesgerichte haben je für sich eigene Unterhaltsberechnungen. Dann muss ich die Frage entscheiden, bei der Bereinigung des Einkommens, ist das eine Abzugsposition oder ist das keine? Und diese Vorfrage nehmen mir die Unterhaltsrechner nicht ab an der Stelle. Und das Problematische ist, wenn Personen Unterhalt berechnen, geht man häufig davon aus, dass sie ihr individuelles Rechensystem für ihre Ehe oder für ihren Sachverhalt mit festlegen. Das heißt, wenn ich Rechenpositionen vergessen habe, im Guten wie im Schlechten, dann kann mir passieren, dass nachher gesagt wird, darauf beruht Ihre Berechnung nicht und das können Sie jetzt nicht mehr einbeziehen. Beispiel, der Wohnwert eines übernommenen Miteigentumsanteils an der Immobilie. Wenn er vergessen worden ist, dann ist die Frage, kann ich ihn später überhaupt noch mit geltend machen oder habe ich dann ja gesagt, das hat für mich keine Bedeutung gehabt.
Das heißt, Digitales, die KI entlastet die Arbeit der Anwälte künftig. Sie begrüßen das mit offenen Armen?
Ich begrüße es mit offenen Armen und das Unterhaltsberechnungsbeispiel ist super, weil es entlastet mich von dem Rechenweg und ich habe mehr Zeit, mich auf die Vorfrage, welche Positionen müssen noch einbezogen werden. Ich kann mich auf die Vorfrage konzentrieren im Gespräch mit dem Mandanten, was gibt es noch für Positionen? Das kann der Mandant mir nicht beantworten, wenn ich sage, sag mir die abziehungsfähigen Positionen, sondern ich muss dem sagen, guck mal deinen Kontoauszug durch und was ist typischerweise immer bezahlt worden? Und wenn er mir es erzählt, kann ich parallel eingeben, welche Positionen sind da und am Ende des Tages ist das Rechenwerk schon erledigt. Und ich kann zum Beispiel, wenn sich die Steuerklassen ändern, sagen, ich ändere die Steuerklasse. Ich kann die Auswirkungen für die Zukunft schon berechnen und das ist das Schöne.
Heißt am Ende des Tages, die Ausbildung für Anwältinnen und Anwälte muss sich auch ändern?
Die Ausbildung für Anwältinnen und Anwälte ändert sich, weil ich gucken muss, wo ist es von Vorteil, wo ist es von Nachteil und inwieweit kann ich auch auf die Systeme, die ich einsetze, vertrauen. Das heißt, wenn eine Entscheidung oder wenn eine Rechtsprechung geändert worden ist, ist die schon in diesem Rechenprogramm eingearbeitet oder ist sie es nicht? Und das muss ich verstehen und darauf kann ich mich konzentrieren.
Wo sind die Stolpersteine?
Die Stolpersteine sind manchmal, wenn man blind übernehmen würde, weil vielleicht viel Eile ist. Wir diskutieren an anderen Stellen auch darüber, zum Beispiel bei der Frage, ist der Richtervorbehalt bei Durchsuchungsmaßnahmen, Beschlagnahmen, bei der Telefonüberwachung eine effektive Sicherungsmaßnahme noch oder ist die Arbeitskapazitäten der Richter so beengt, weil so viele Fälle kommen, dass ich viel zu schnell vielleicht auf den Knopf drücke und sage, es geht durch. Das ist das, worüber wir uns klar werden müssen und das ist auch etwas, was wir für die Ausbildung fordern, zu sagen, wie gehe ich überhaupt in der Digitalkompetenz damit um, wann kann ich es nutzen und nicht. Das ist natürlich für den Juristen im Wesentlichen eine verantwortungsvolle Aufgabe, aber letztlich trifft es auch jeden Bürger, jede Bürgerin und es trifft schon jeden Schüler und jede Schülerin.
Regional MacPom, Sie haben Zahlen genannt. Wie viele Menschen gehen aus dem Job, die im weitesten Sinne des Wortes Juristen sind, auch in Unternehmen, Anwälte und so weiter? Wie viele werden nachgebildet? Sie haben konkrete Zahlen genannt.
Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern die Situation, dass vor einigen Jahren noch oder bis vor einigen Jahren es zwei volljuristische Universitäten gab. Das hat sich geändert an dieser Stelle und es ist kein Problem, was nur Mecklenburg-Vorpommern alleine trifft, sondern in Mecklenburg-Vorpommern haben wir die Situation, dass bei den dortigen Statistiken, und das betrifft den Januar 2020, als die Zahlen genannt wurden, bis 2031 1.800 Personen in einer volljuristischen Ausbildung in den Ruhestand gehen, in Behörden, Unternehmen, Anwaltschaft, Staatsanwaltschaften, Gerichten, aber die Kapazitäten der Ausbildung weit unter 1.000 liegen werden. Und dann ist die spannende Frage, wer entscheidet sich dann zu einer dortigen Tätigkeit? Insofern ist die Referendarausbildung auch ganz wichtig, weil empirische Untersuchungen belegen, dass 75% derjenigen, die später in einer Kanzlei anfangen, dort Referendare gewesen sind. Das heißt, mit dem Schließen von Referendarausbildungsstellen an einzelnen Gerichten endet auch die juristische Versorgung in diesem Bereich. Und wir haben es an einem Landgericht in Sachsen gesehen, in dem man vor Jahren die Referendarabteilung geschlossen hat und inzwischen wieder eröffnet hat. Und es ist ein völlig anderes juristisches Leben, eine völlig andere Versorgung an dieser Stelle wieder mitgekommen. Wir sehen es aber in allen Bereichen, dass die Juristenausbildung sinkt. Ich bin jetzt natürlich in einer Zeit zugelassen worden, als wir insgesamt 50.000 Anwälte hatten. So, und deswegen sind die Zahlen für mich als solches etwas, wo ich sage, das ist ein Befund. Und den muss ich jetzt werten und mit dem muss ich gucken, was bedeutet es. Da müssen wir aber feststellen, die Welt ist komplexer geworden, auch die juristische Welt ist komplexer geworden. Und die Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, sind vielleicht an der Stelle vielfältiger geworden. Für mich ist wichtig, nicht, dass man eine bestimmte Berufsgruppe nur in den Blick nimmt, sondern es muss eine für die Bevölkerung, für den einzelnen Betroffenen, muss es eine zufriedenstellende Konfliktlösung sein. Und gerade wenn wir uns gerichtliche Verfahren in den Blick nehmen, ist die Frage, wie viele Prozesse hat der normale Bürger im Laufe seines Lebens? Wie häufig klagt er und ist er vor Gericht? Das ist anders als bei einem Unternehmen. Und da muss er das Gefühl haben, wenn ich mich zum Weg des Gerichts entscheide, dann werde ich dort ernst genommen, ich werde gehört. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs ist etwas, was ganz wichtig ist für die Zufriedenheit auch des Ergebnisses. Ich bin mit Mandanten auch beim Gericht gewesen, habe vorher gesagt, wir werden heute verlieren. Und wenn das Gericht in der mündlichen Verhandlung den gesamten Sach- und Streitstand dargelegt hat, wenn man dann an der Stelle noch gesagt hat, warum man verliert, dann kommen Personen aus diesem Gerichtsverfahren und sagen, ich habe zwar verloren, aber ich habe es verstanden und es ist in Ordnung. Das ist was anderes, als wenn ich nur einen Brief kriege, Ihre Berufung ist offensichtlich unbegründet, nachdem man 20 Seiten geschrieben hat, warum man das anders sieht.
Drohen Verhältnisse wie in Mecklenburg-Vorpommern mit dieser Unterdeckung auch in anderen Bundesländern?
Wir haben auch andere Bundesländer, in denen es ist, aber wir können es nicht auf Bundesländer beziehen, sondern wir können schauen zwischen strukturschwachen und strukturstarken Gebieten. Wir haben einen Zuzug innerhalb der Anwaltschaft im Wesentlichen in den Ballungsgebieten. Deswegen ist eine Überlegung bei uns im Verband, etwas nachzubilden, was ja auch andere freie Berufe als Problem ausgemacht haben. Es ist kein Problem der Anwaltschaft allein. Es ist ein Problem der Ärzte, es ist ein Problem der Apotheker, es ist ein Problem der Physiotherapeuten, es ist ein Problem der Versorgung in der Fläche. Und deswegen sind wir im Gespräch mit dem Bundesverband freier Berufe, um zu sagen, vielleicht bilden Häuser der freien Berufe, in denen ich dann, wenn ich hinfahre, alles, was ich brauche, finde, einen Weg, auch im Zusammenhang mit den Mobilitätskonzepten im öffentlichen Personennahverkehr. Vielleicht sind aber auch, um den Kollegen mit immer stärkeren Dokumentationsanforderungen auch in der Anwaltschaft Modelle zu bieten, diejenigen, die die Ärzte mit den Praxisnetzen machen. Das heißt, vor langen Jahren ist ins SGB V schon eingeführt worden, Praxisnetze. Und die Überlegung, die wir im Verband haben, ist, so etwas zu übersetzen auf Kanzleinetze, sodass sich Einheiten von vielleicht 5, 6, 7 Anwälten zusammentun. Die haben eine logistische Einheit. Und in der kann ich dann, auch gerade angesichts des Fachkräftemangels, Personen haben, die sich gegenseitig vertreten. Der eine hat eine höhere Kompetenz im Bereich aller Digitalisierungsdinge. Der andere macht die Zwangsvollstreckung. Der dritte macht die Abrechnung. Ich habe alle Kompetenzen zusammen. Da habe ich auch kein Problem mit dem Verbot der widerstreitenden Interessen, weil die Mitarbeitenden ja nicht in die Mandate einbezogen sind. Aber die gesamte Logistik ist abgewerkelt und ich kann mich während der gesamten Zeit auf meine anwaltliche Tätigkeit beschränken und die Gespräche mit dem Städte- und Gemeindetag auswärtige Beratungstage zu machen. Das heißt, wenn eine Gemeinde sagt, ich habe den Raum und da sind die Anwälte ja digital, die brauchen nicht mehr eine Bibliothek vor Ort, die kommen mit ihrem Laptop, die haben alles an Bord, was die brauchen. Und dann ist montags Anwalt A da, dienstags Anwältin B, mittwochs Anwältin C. Da kann ich an jedem Tag jemand anderes hinschicken. Und man weiß, in diesem kleinen Ort von vielleicht 2000 Einwohnern, 2500 Einwohnern, da ist immer ein Anwalt. Die können eine Spezialisierung haben, aber die meisten Anwälte, die Fachanwaltschaften haben, machen vielleicht 30-40% in ihrem Bereich und ansonsten sind die Allgemeinanwälte. Die können das Zivilrecht, die können normale Verkehrsunfälle, die können alles das, was den normalen Menschen betrifft und dann habe ich einen Ansprechpartner vor Ort.
Sind das erst Überlegungen oder gibt es schon Modelle bzw. erste Beispiele?
Für die auswärtigen Sprechtage brauchen wir gar nicht so lange gucken. Ich bin 1985 in ein Anwaltspraktikum gekommen. Meine Ausbildungskanzlei hatte einen auswärtigen Sprechtag 20 Kilometer entfernt. Wir kennen das von früher. In Brandenburg machen einzelne Kolleginnen und Kollegen das auch. Es ist bisher nicht institutionalisiert, sondern die einzelnen Kanzleien machen es. Und es wäre mir wohl, wenn wir einfach diese Thematik mit annehmen. Und es ist, glaube ich, eine Thematik, die nicht nur die Anwaltschaft betrifft, sondern wir sehen die Studien der Bertelsmann Stiftung über die Entwicklung in den ländlichen Räumen. Wir sehen Entwicklungen des Bundeslandwirtschaftsministeriums über die ländlichen Räume. Das Bundesjustizministerium hatte einen Forschungsauftrag über Verbraucherpolitik im ländlichen Raum. Und deswegen ist es ein Thema, wirklich eine flächendeckende Versorgung hinzubekommen. Denn ansonsten können wir Bereiche abhängen. Und es gibt eine mich zutiefst beunruhigende Beobachtung. Wenn keine Gerichte, wenn keine Anwaltschaft mehr vor Ort sind, dann werden Konflikte häufig auch nicht mit den Mitteln des Rechts gelöst, sondern andere gesellschaftliche Gruppierungen, die wir eigentlich nicht haben möchten, machen sich dann breit und lösen Konflikte auf andere Art und Weise.
Anwalt Auskunft. Podcast.